ja, wie sieht's denn aus mit der Browserlandschaft? Bist du zufrieden damit, wie es ist?
Das gibt so viele kleine und halt eben einen großen, die alle so ihr eigenes Reich da betreiben. Und die passen mir alle aus verschiedenen Gründen individuell nicht, aber es mangelt jetzt nicht an Auswahl. Du willst also jetzt von einem Typ, der nicht mal ein Webentwickler ist, erfahren, was er von der Zerschlagung von global operierenden Großkonzernen hält?
Hi Leute, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Am Dienstag, den 25.11. sind wir auf der T3Con, der Typo3-Konferenz in Düsseldorf und werden ein paar Interviews aufnehmen. Falls auch ihr Interesse habt, am Community Day vorbeizukommen, dann schaut doch mal ins Programm und holt euch ein Ticket. Wäre spannend, ein paar von euch da zu treffen. Alles klar, bis dahin und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
Revision 688. Wir sind heute zu zweit. Da hätten wir aus dem Team den Peter. Hallo Peter.
Moin, moin, moin.
Und ich bin der Shep. Und wir haben uns hier zusammengesetzt, um über ein Thema zu sprechen, das uns einer unserer Hörer auf Mastodon angetragen hat, sozusagen. Genau, es war eigentlich eher eine Frage. Und irgendwie dachten wir, das könnte man ja auch in eine komplette Folge überführen zu dem Thema. Ich lese das mal vor, was Harald geschrieben hat. Fast jeden Tag kommen neue CSS, HTML und JavaScript-Features vorbeigeflogen. Als Designer und eventuell Entwickler kann einen das ja freuen. Wenn Firefox hops geht, bleibt genau noch eine, in Klammern zwei Fragezeichen, Browser-Engines, wenn ich das richtig sehe. Die gehören Großkonzernen. Eine freie, komplette Reimplementierung scheint mit jedem neuen Feature unwahrscheinlicher. Die gesamte Welt Web-Infrastruktur auf Nutzerseite kontrolliert von einer Firma. Wie seht ihr das? Genau, das ist sozusagen der Aufhänger, der Aufschlag zu dieser Folge. Ja, wie sieht es denn aus mit der Browserlandschaft? Bist du zufrieden damit, wie es ist?
Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Das eine ist, wie sieht es aus, das andere ist, wie finden wir das? Erstmal würde ich sagen, originelle Idee, dass jetzt irgendwie Firefox hops geht. Also da müsste man sich erstmal überlegen, was bedeutet denn hops gehen? Wie sieht dieses Szenario genau aus? Außerdem handelt es sich dabei ja um das, was wahrscheinlich mit der Browser-Engine gemeint ist, ist halt wahrscheinlich Gecko. Und das ist ja im Prinzip eine Open-Source-Kiste. Und die ganze Herkunft vom Firefox hat ja Erfahrung mit hops gehen und trotzdem irgendwie weitermachen. Also ich habe viele Fragen. Und zum anderen ist es ja so, wir haben ja tatsächlich mit WebKit und Blink, glaube ich, zwei, die voneinander behaupten können, mittlerweile durchaus ganz schön divergiert zu sein. Ja. So Sachen wie Servo köchelt ja zumindest auf kleiner Flamme im Moment mal wieder weiter. Da passiert ja Zeug, das ist jetzt nicht irgendwie tot. Und Leute von wie heißt das Ding, Ladybird, die ich ja irgendwie unter zweifelhaftes Personal rubriziert habe in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht, was genau vorgefallen ist, aber irgendwie habe ich die unter Freebar abgelegt. Mhm. Aber die sind ja auch, sagen wir mal, alive and kicking. Es sieht jetzt erstmal nicht so finster aus, wenn man jetzt erstmal davon absieht, dass halt tatsächlich Google irgendwie den meisten Marktanteil hat. Das muss ja erstmal per se kein Problem sein. Und im Moment ist es ja zumindest so, dass Apple noch weiterhin relativ gut gegen die diversen Antitrust-Cases sich zusammenhält und da so in ihrem kleinen Nordkorea da weiterhin relativ hohen Marktanteil genießt. Weil die sind ja auch nicht weg. Also so sieht das jetzt für mich aus. Ich würde das jetzt nicht irgendwie so sagen, dass das Problem mit der ganzen Kiste ist, es gibt da am Ende irgendwie einen so einen großen Diktator, der die ganze Kiste unter Kontrolle hat, auch wenn natürlich das möglich ist. Aber das scheint jetzt nicht so das Hauptproblem zu sein. Es ist mehr so, in meiner Wahrnehmung, das gibt so viele kleine und halt eben einen großen, die alle so ihr eigenes Reich da betreiben. Und die passen mir alle aus verschiedenen Gründen individuell nicht, aber es mangelt jetzt nicht an Auswahl, finde ich.
Ja. Genau, es gibt ja dann noch die verschiedenen Derivate von Chrome, also sei es als Vivaldi-Browser oder Brave oder...
Aber haben die sind die wirklich substanziell unterschiedlich?
Nee, nicht substanziell unterschiedlich, aber die haben ja auch Aktien darin, also im Browsergeschäft und implementieren, also die einen mehr, die anderen weniger, aber so die ein oder andere Firma implementiert ja durchaus auch Dinge. Also ich glaube, so aus dem Gesichtspunkt heraus, dass die Firmen, die Browser herstellen, die implementieren natürlich vorwiegend vielleicht die Dinge, die für sie selbst eine Relevanz haben, und andere werden vielleicht nicht so priorisiert. Das hatten wir ja immer schon, das war ja bei IE schon so, also zum Beispiel, also das XML-HTTP-Request, die API, ist ja im Browser auch nur gelandet, weil das Outlook Web Access Team das gerne haben wollte, und so ist das bei Chrome auch gelaufen für viele Dinge, also Google hat ja viele Produkte, und genau, so hat halt jeder Beteiligte an einer Browser-Engine so seinen eigenen Antreiber, was sie verfolgen und was nicht.
Ist ja im Prinzip bei jedem möglichen Industriestandard so.
Ja, genau. Also du siehst ja auch in den Working Groups sind ja teilweise, wundert man sich ja, wer da drin sitzt, dass dann irgendwie LG oder Brother oder Bloomberg als Finanznews-Unternehmen ist da auch drin. Genau, und irgendwie haben die alle so ihre eigenen Aktien drin und bringen sich auf unterschiedliche Art und Weise ein.
Tun sie das wirklich? Kannst du das irgendwie quantifizieren? Oder sind die da mehr so halt eben pro forma auch noch mit da drin, um halt hin und wieder mal irgendwie Piep zu sagen? Weil ich meine, das macht ja, glaube ich, schon einen Unterschied, so nicht nur, wessen Logo taucht da irgendwo auf einer Webseite aus, sondern tatsächlich, was treiben die den ganzen Tag?
Naja, also viele Firmen arbeiten an Standards, die ihnen wichtig sind. Was natürlich noch nicht unbedingt bedeutet, dass die dann auch implementiert werden in den Browsern. Aber das ist ja erstmal so, sagen wir, die Basis, also das ist die Grundlagenarbeit, die gemacht werden muss, bevor man an die Implementation gehen kann, würde ich sagen. Genau, und was sich ja auch so in den letzten Jahren ein bisschen herauskristallisiert hat, ist, dass auch solche Modelle wie ich bezahle eine Firma mit Webentwicklern dafür, dass sie mein Wunschfeature in Browser XYZ implementieren. Da ist ja Igalia so die Firma, die oder der Name, den man da immer wieder sieht und liest, die diese Services anbieten und die bezahlt werden von zum Beispiel Bloomberg oder und auch anderen Features zu implementieren, die man gern hätte, aber auch von Google selbst. Also Google hat die auch schon oft bezahlt dafür, Features zu implementieren, zum Beispiel in WebKit, einfach damit ein Feature einen Uptake bekommt und die WebentwicklerInnen nicht immer darauf zeigen müssen, dass ja geht halt in dem Browser nicht so. Können wir nicht benutzen, okay, oder möchten wir nicht.
Aber kannst du nochmal die Frage, ob du das irgendwie quantifizieren kannst? Also wie viel kommt tatsächlich von irgendwo rein und findet seinen Weg in den Browser versus da kocht zum Beispiel das Google-Team da in seiner eigenen Suppe vor sich hin und macht halt, was sie für richtig halten?
Google ist natürlich immer noch der größte Player für die Chromium-Plattform. Genau, ich hatte letztens die Posten. Es gibt so ein Chrome-Mitarbeiter Jahrestreffen gibt es immer, und da werden auch immer so Statistiken geteilt. Und ich glaube, Igalia ist da Nummer 2. Also lass es mal 15% aller Weiterentwicklungen von Chrome gehen dann auf deren Konto, sind auf jeden Fall größer als Microsoft, das ja die Engine im Edge-Browser verbaut.
Also 15% ist die Zahl von jetzt zum Beispiel dem zweitgrößten Contributor.
Genau.
Okay. Okay. Und wie groß ist die Summe derer, die nicht Google sind? Das wäre die eigentlich spannende Frage.
Also die Anzahl meinst du oder die gesamte Prozentzahl?
Google versus der Rest.
Ja. Von denen, die nicht Google sind, hat Igalia da 42%. So, und jetzt wollen wir aber wissen, wie groß ist der Anteil dieser externen Firmen?
Der Non-Googler, genau.
Ja.
Der fände ich ja viel spannender.
Okay, nee, sind auch die Zahlen tatsächlich für WebKit. Tja, warte mal, hier ist noch was. Naja. Okay, doch, genau, sind 42% zu Chromium, dann 55% der Contributions der externen an WebKit. Und hier habe ich, genau, hier habe ich die Stats, schicke ich dir den Link rüber, kannst du auch mal reingucken. Also es sind 95,5% der Commits gehen bei Chromium gehen auf Googles Konto. Also doch ein bisschen mehr noch, zumindest 23.
Ja, gut, das dürfte sich jetzt nicht radikal geändert haben in irgendwie 18 Monaten oder so.
Genau, und 80% der WebKit-Commits gehen auf Apples Konto.
Mhm. Also ich meine, ich als Radikalinski würde ja sagen, dass das als Rundungsfehler zu rubrizieren ist und das ist immer noch das Dings von Google, wo hin und wieder mal jemand anderes was reinschieben darf. Aber eigentlich ist das effektiv unter der Kontrolle von dem Laden. Und wenn die irgendwie sagen, nee, ist nicht, dann ist wahrscheinlich auch nicht. Oder gibt's da irgendwie einen Prozess, wie da Contributions den Weg reinfinden? Weil ich meine, das ist ja nominell Open Source, ne?
Mhm. Genau.
Und da ist ja dann immer so die Frage, okay, was bedeutet das denn tatsächlich in der relevanten, sagen wir mal, Umsetzung?
Ja, also bei Chromium weiß ich nicht. Da habe ich den Eindruck, dass alles, was du da contributest, was entsprechend, weiß ich nicht, was bestimmte Tests erfolgreich durchläuft, dann auch den Weg in den Browser findet. Oder in die verschiedenen Chromium-Varianten, also auch. Man sieht ja auch in Chrome Dinge, die Microsoft beigesteuert hat, auftauchen und hat nicht das Gefühl, dass die Google-Menschen sagen so, nee, also das kommt uns hier irgendwie nicht ins Haus.
Okay, wer sagt denn sowas im Zweifelsfall?
Apple sagt das. Also Apple hat schon ganz viele Contributions erstmal sozusagen am langen Arm verhungern lassen und die nicht.
Nein, wir sind jetzt ja gerade noch bei so Chrome. Wir nehmen jetzt ja gerade noch irgendwie Chromium auseinander.
Ja.
Und da sagt also, was ist der Prozess, weißt du? Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle, weil irgendwer muss ja am Ende irgendwie so sagen, kommt rein, kommt nicht rein. Und einfach nur zu sagen, ey, hier, ich und meine Kollegen haben über ein Bier hier diese Spezifikation zusammengeschmissen und guck her, da haben wir auch gerade die Implementierung gebaut und die Tests und alles ist irgendwie grün. Mhm. Ich meine, das könnten selbst wir zwei machen, wenn uns ChatGPT mit dem C++ hilft. Ja. So, aber das heißt ja noch lange nicht, dass das irgendwie dann notwendigerweise eine gute Idee ist. Und man hat ja sozusagen auch so Out-of-Bounds-Constraints zu beachten, wie irgendwie Maintenance hier, Security da, hast du nicht gesehen. Mhm. Will das überhaupt irgendwer haben? Wer sagt denn da am Ende, du kommst hier nicht rein?
Ja, das wird wahrscheinlich das wird Google sein. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne das Organigramm von Chromium nicht. Also ich weiß nicht, wer da der Oberentscheider ist und oder welche Gremien da entscheiden und wie die besetzt sind. Was denn, gibt es da so ein Chromium Board, Chromium Project? Ist das ja eigentlich dann geben, oder? Da drin.
Chromium. Weiß nicht, du kannst ja auch, Open Source ist ja auch tatsächlich ein Mantel, den man sich sehr gut umlegen kann, ohne da so richtig viel mitzumachen, weißt du?
Mhm.
Also ich stelle mir unter Open Source wirklich so den sphärischen Pull-Request in einem Universum ohne Widerstand vor, den ich dann halt eben einfach so reinwerfe und dann so rein
Ja, das will ja auch keiner, ne? Das würdest du ja auch nicht wollen. Also es könnte ja theoretisch, dann könnte jemand einen Kryptominer einbauen. Also wenn es da gar keine Menschen gibt, die darauf gucken, was da drin landet.
Ja, klar, natürlich. Ich gehe davon aus, dass es die gibt, aber was ist denn der Prozess? Also ist das irgendwie so einigermaßen klar transparent? Und ist das irgendwie so gleich verteilt, was die Contributions angehen? Weil das Erste, was wir uns halt ja wirklich überlegen müssen, ist, also diese Projekte, diese Browser-Engines, was sind das jetzt so wirklich an Dingen? Also was für eine Art von Projekt ist das? Das ist nominell unter irgendwie einer Open-Source-Lizenz, hast du nicht gesehen. Aber wenn du halt faktisch irgendwie da keine Patches einbauen kannst, die nicht an irgendwem da scheitern, ist das halt irgendjemand das Privatprojekt trotzdem. Ne? Und dass da dann die BSD-Lizenz hinter ist, erlaubt es dir ja höchstens, das Teil zu forken, aber dann wären wir wieder bei Haralds Einwand. Irgendwie, okay, wir kriegen wir dann irgendwie so Diversity auf die Reihe, was so die Engines angeht. Also, ne, ich will halt nur so irgendwie sagen, ich würde die, also zumindest so Sachen wie Blink und wahrscheinlich auch WebKit, würde ich einfach mal so als Open-Source-Projekt in dem Sinne nicht so richtig ernst nehmen. Weil es halt nicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie nicht so den Contribution-Vektor unbedingt sehe. Das mag tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass das als Projekt dann einfach zu komplex ist, um eigentlich so ein Modell überhaupt möglich zu machen. Aber halt, dann wäre diese Kategorisierung in, ist das jetzt ein Open-Source-Ding oder nicht und ist irgendwie dann Trident was fundamental anderes gewesen, zum Beispiel, würde ich halt zum Beispiel schon mal aus der Überlegung rausnehmen, dass das überhaupt ein Faktor ist. Was die dafür eine Lizenz haben, ist eigentlich nebensächlich, weil es realistisch betrachtet einfach nur so ein Fact of Life ist aus der Webentwickler- und Webentwicklerinnen-Perspektive. Die Dinger sind halt eben da und kannst halt nichts machen. Weil so fühlt sich's, glaube ich, halt am Ende des Tages an.
Ja, naja, du bist natürlich nur ein kleines Zahnrad als einzelner Contributor in einer Riesenmenge. Also bei Mozilla ist das übrigens auch nicht anders. Also da haben wir glaube ich 87% der Commits sind von Mozilla Mitarbeitern. Also es sieht im Grunde schon überall gleich aus.
Ja, das ist halt so das eine. Und wenn ich halt etwas als Open Source Projekt ernst nehmen würde, würde ich halt wahrscheinlich sowas wie den Linux Kernel hernehmen. Ich habe da mal einen Artikel ausgegraben und dir mal auch rübergeschmissen. Ist zwar noch älter, von Ende 22, aber trotzdem, wo es Statistiken tatsächlich darüber gibt, wer da so, also sowohl als Individuen als auch als so Arbeitgeber von Individuen da irgendwie so Sachen beiträgt. Und da sind halt so größten tatsächlich so schon so Läden, die du erwarten würdest, Huawei, Intel, Google hast du nicht gesehen, aber jeder von denen, also selbst der größte mit Huawei und Intel, die sind halt so um 9% von allen Änderungen. Wo ich halt wirklich so sehe, wenn ich jetzt wirklich so dieses, ne, sphärische Ideal einer Open-Source-Crew hernehmen würde, scheint das so von der Implementierung her dann doch wesentlich näher dran zu sein. Also, will sagen, so ein Linux-Kernel, der jetzt ja auch keine Trivialität ist, schaut mir halt dann doch so von der ganzen Governance-Struktur und davon, wie Änderungen sich am Ende da drin manifestieren, doch mehr so aus wie ein so ein Teil, wo tatsächlich sehr viele Parteien ihre Änderungen reinfeuern. Das gehört offensichtlich niemandem individuell. Ich sehe auch nicht wirklich einen Angriffsvektor, so wie das Ding aufgehängt ist, dass das irgendwann einmal der Privatbesitz von Intel oder sowas werden könnte. Ne? Und obwohl das dann halt eben auch so eine irgendwie GPL-Lizenz oder so ein Krams hat, funktioniert das halt eben komplett anders als zum Beispiel irgendwie so eine Browser-Engine. Und wenn man dann halt mal so guckt, okay, was haben wir denn so an so Alternativen zu Linux in diesem Space, also so an Diversität und so, ich habe ein Open-Source-Betriebssystem, da ist ja nicht so viel. Ne? Also wenn du jetzt einfach so als Konsument irgendwie hergehst, du wanderst in den Laden, willst Computer kaufen, da kriegst du ja einen Mac, da kriegst du eine Windows-Kiste und du kannst auf beides zu Hause dann Linux draufschmeißen, wenn du willst. Es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Diversität da, speziell wenn man jetzt so diesen Open-Source-Sektor daraus trennen wollen würde, gäbe es eigentlich nur einen Player. Aber mit dem habe ich, glaube ich, wesentlich ein kleineres Problem, weil das Teil einfach ganz anders aufgestellt ist. Will damit sagen, auf langem Umwege, mir ist eigentlich die Anzahl der Player weniger wichtig, als wie die aufgestellt sind und wie die funktionieren.
Aber ist Linux nicht auch bekannt dafür, dass Linus Torvalds da sozusagen am Ende derjenige ist, der entscheidet, was reinwandert oder rausfliegt? Also dass es eigentlich auch nicht so basisdemokratisch funktioniert da?
Das ist sozusagen zumindest lange Zeit so gewesen, weiß nicht, wie es aktuell ist. Tatsächlich hat er halt eben so seine Leute noch so ein, zwei Ebenen unter ihm drunter, die halt eben sich mit den spezifischen Subsystemen auskennen, von denen er schon längst keinen Plan mehr hat. Das ist, glaube ich, relativ theoretisch. Aber ja,
das andere, was du ja implizierst.
Da gibt's tatsächlich eine Struktur, von der du als Nicht-Kernel-Entwickler, ich als Nicht-Kernel-Entwickler, ich, der ich nie eine Zeile C-Code geschrieben habe, irgendwie schon weiß, wie das funktioniert, weil es da gar kein keine Frage gibt, wie das Teil aufgehängt ist. Das ist halt eben relativ gleich verteilt. Das hab nichts von basisdemokratisch gesagt, das ist immer noch Industriestandard. Ne? Also Huawei und Intel können mir allesamt gestohlen bleiben, nur wenigstens kann keiner von denen den Laden übernehmen. Und die Frage, auf die Harald ja hinaus wollte, ist das nicht irgendwie doof, wenn einem alles gehört, wenn es dann nur noch ein Softwareprodukt am Ende übrig bleibt? Und ich glaube, die Anzahl der Softwareprodukte ist weniger wichtig als die Anzahl derer, die da, sagen wir mal, rein contributen können.
Mhm. Genau, ich wollte gerade sagen, also was du ja auch so ein bisschen implizierst, ist, dass die Verteilung der Contribution-Anteile ein Zeichen dafür sind, dass eben ganz viel nicht zugelassen wird an Contributions in der Codebase, aber das ist ja, glaube ich, gar nicht der Fall. Also ich glaube, dass einfach niemand sonst außer den, sagen wir mal, Initiatoren dieser Projekte, also dass niemand sonst so viel Men- und Women-Power, Engineering-Power in die Weiterentwicklung reinsteckt. Also das war ja eigentlich, also es war ja früher schon die Hoffnung, dass wenn Opera seine eigene Engine aufgibt und auf Blink setzt oder Chromium setzt, dass die eben auch viel beitragen. Das hatte sich ja relativ schnell erledigt. Also ich weiß nicht, Opera trägt, glaube ich, gar nichts bei zu Chromium, also keine Weiterentwicklung, großartig. Und bei Microsoft ist es auch nicht viel anders. Also die tun noch was, gibt schon so ein, zwei Dinge, aber es ist halt wirklich in homöopathischen Dosen. Und man könnte das Problem dann nur so lösen, dass man eben sagt, so Leute, also wenn ihr alle hier nichts contributet und das alle nutzt, dann machen wir hier den Matt-Mullen-Weg und dann machen wir auch nichts mehr, so, damit das Verhältnis wieder ausgewogen ist.
Verstehe gerade nicht, welches Problem du zu lösen versuchst.
Naja, du hast es ja so ein bisschen so klingen lassen, als würde der hohe Anteil von Google an der Chromium-Weiterentwicklung oder von Apple an der WebKit-Weiterentwicklung, als ob das da unter anderem auch darum begründet ist, dass eben externe Kontributoren ihre Wünsche im Grunde nicht umgesetzt bekommen. Aber das ist ja nicht
Moment, so. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich kann nur feststellen, dass diese externen Contributions nicht existieren. Warum, ist mir zum gewissen Punkt egal. Das Einzige, was ich halt eben daran erkenne, ist, dass halt ein reales Risiko besteht, dass nur ein CEO durchzudrehen braucht, um dieses Ding halt unbrauchbar zu machen. Also genau der Mullenweg-Faktor, den du gerade angesprochen hast.
Aber unbrauchbar machen wäre dann ja quasi einfach nicht mehr weiterentwickeln. Und
man könnte auch anderes Zeug machen. Guck dir Twitter an.
Nee, das geht ja, glaube ich, nicht, weil Blink ist ja von WebKit geforkt, das Open Source war, und darum muss es selber Open Source sein. Und WebKit ist von KHTML geforkt, was Open Source war, und deswegen muss WebKit Open Source sein.
Ja, natürlich. Aber guck mal, hast du schon mal auf mein GitHub geguckt? Sachen können Open Source und trotzdem Scheiß sein. Nur weil da irgendwie eine MIT-Lizenz dran steht, ist das noch lange nicht gut, sinnvoll oder schön oder sonst irgendwie.
Nee, das ist dann, genau, obliegt dann dem Talent derjenigen, die das weiterführen. Genau.
So, genau. Ich versuche ja hier Haralds Sorgen ernst zu nehmen, und dazu muss man halt eben herausarbeiten, was sind das für Projekte? Ich würde sagen, das ist halt so modernes Open Source, was halt im Prinzip ist, wir halten uns das tatsächlich als unser Privatprojekt, aber aus entweder historischen Gründen, die du ja gerade dargelegt hast, oder weil es besser aussieht, behaupten wir da eine Lizenz dran, obwohl das am Ende sich faktisch in nichts niederschlägt. Ne? Das ist halt so das eine. Und dann bedeutet das natürlich auch, okay, wie viele müssen jetzt wirklich durchdrehen, wie viele müssen hier so ein Maskmanöver machen, um das Teil unbrauchbar zu machen, auf welche Weise auch immer. Gerne auch auf Weisen, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Ich bin ja auch von eingeschränkter Kreativität. Aber ich versuche ja immer noch rauszufinden, so, nachdem ich ja vorhin gesagt habe, haben wir überhaupt ein Problem, weil so wenig Engines haben wir nicht. Worauf ich halt hinaus möchte, ist, die wichtigere Frage ist, wie viele müssen durchdrehen, um uns trotzdem da irgendwie in eine Art von Flaschenhals zu zwängen, wo man dann in irgendwelche Schwierigkeiten reinrennt. Ne? Haben wir das Problem, und wenn ja, in welcher Gestalt ist das?
Ja, also ein Stück weit haben wir das einfach dadurch, durch deren starkes Involvement, ne? Und irgendwas treibt die ja an. Es gibt's ja auch, dass bestimmte Features einfach keinen Uptake erfahren, was dann teilweise durch dieses Interop-Projekt dann gelöst wird, dass die Browser-Hersteller dann sagen, okay, dann, ich habe zwar keinen Bock auf das Feature, aber du hast keinen Bock auf das andere Feature, was uns wichtig ist, und unsere User haben auch bestimmte Präferenzen. Lass uns dann einigen auf ein Feature-Set, was wir alle implementieren, damit eben nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und alle Browser tolle Features haben, die aber alle anderen Browser nicht haben. Genau, ist halt einfach schade, dass nicht noch mehr Leute oder es haben ja viele Leute Aktien in funktionierenden Browsern, aber dass diese Leute eben sich nicht trauen oder nicht die Ressourcen haben, sich da stärker zu beteiligen.
Ja, oder es halt die von mir so leicht in den Raum herein verschwörungstheoretisierten, andersartig gestalteten Hürden gibt. Ne?
Genau, ich meine, das ist ja wirklich dann so eine Verschwörungstheorie, ne? Also,
ja, naja, wie gesagt, die Verschwörungstheorie in meinem Fall kann ja tatsächlich auch so, müssen nicht die Men in Black sein, es kann auch Bigfoot sein. Ne? Da muss jetzt nicht jemand irgendwie was Böses wollen. Das kann auch einfach so ein prozessbasierter kryptozoologischer Effekt sein, der da einfach verhindert, dass man das macht. Weil, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwie die Gecko-Engine komplizierter als der Linux-Kernel. Ich habe keine Ahnung. Aber aus irgendwelchen Gründen, obwohl du völlig richtig sagst, so haben genug Leute Aktien in irgendwie Browser-Engines, um da signifikant viele Contributions reinzuschustern. Irgendwie scheint das beim Linux-Kernel zu klappen. Und bei so einem Browser jetzt nicht. Warum auch immer, weiß ich nicht. Mhm. Ist mir zu einem großen Teil auch egal, weil ich kann es eh nicht reparieren. Geht mich mehr oder minder nichts an. Aber man kann halt erstmal feststellen, das sind halt tatsächlich diese Engines, die halt diesen bestimmten Läden faktisch gehören. Ob das jetzt passiert, weil die da tatsächlich irgendwie shady Dinge machen oder ob das einfach so ist, weil ist halt so, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht interessant.
Ich glaube, das hat natürlich auch dann damit zu tun, dass die immer schon, also so, dass die von einem großen Laden in die Welt gesetzt wurden, die dann natürlich gesagt haben, so, ja, ist Open Source, könnt ihr alle mitmachen, aber dann haben, also bei Linux war das ja nicht so, ne? Das war ja, da war ja nicht, keine Ahnung, Hewlett-Packard oder so, die Linux ins Netz gestellt haben und dann gesagt haben, hier, ist jetzt Open Source, lass uns alle mitmachen und dann haben wir jetzt diese Verteilung, die wir haben, die du in diesem Poster gefunden hast, die relativ gleich verteilt ist. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen so dieses, ist ja eh, Google kümmert sich darum, die machen das schon. Also ich mache vielleicht irgendwelche Issues auf, weil ich mir Dinge wünsche. Aber auf die Idee zu kommen, dass man das selber implementiert, das ist natürlich jetzt nicht trivial. Aber ich habe jetzt gerade letzte Woche gesprochen mit dem Joaf Weiß, der früher auch normaler Webentwickler war und der im Zuge dieser Responsive Images Community Group Geschichte hingegangen ist und das Picture-Element in Chromium-Browser und ich glaube auch in WebKit implementiert hat. Und der wurde auch finanziert eben von Crowdfunding dieser Interessensgruppe, die eigentlich nur aus Webentwicklern bestand. Die haben dann auch T-Shirts verkauft und da hat er die Überschüsse dann auch da reingesteckt in seine Arbeit und das ist schon möglich. Und er wünscht sich, also er meinte es, ja, hier, mach doch mal, ist doch gar nicht so schwer. Also sucht euch was Kleines raus und dann kann man anfangen und ich helfe gerne. Aber das passiert halt einfach nicht. Also das ist so die Grenze, die wir als Entwickler nicht überwinden möchten und
ja, ich würde es halt eben auch echt
sehen als Option.
Ich würde es halt auch echt sein lassen, weil wenn ich jetzt tatsächlich, wenn ich mit meiner Charakterisierung recht habe, dass das alles nominell Open Source Projekte, aber de facto halt irgendwie so in erster Näherung von Eigentum von Google nicht unterscheidbar ist, so die Blink Engine, würde ich ja den Teufel tun, da irgendwie was rein zu contributen, ohne dass die mir im Gegenzug bitteschön ein Gehalt zukommen lassen.
Ja, du würdest es halt machen, weil du ein Feature gerne haben möchtest. Also du bist dann eben nicht von Google abhängig und musst die nicht lobbyieren oder auf Knien bitten, irgendwas zu implementieren, sondern wenn für dein Business oder für deine Arbeit irgendein Feature wichtig ist, dann hast du die Möglichkeit, das eben in den Browser zu bringen. Natürlich so, sagen wir mal, in Grenzen. Manche Dinge sind bestimmt leichter als andere.
Ich brauche halt nur sehr, sehr viele Ressourcen. Am besten, indem Leute anfangen, für mich Crowd zu funden. Ich weiß ja nicht, ob ich das als realistische Möglichkeit so hernehmen soll.
Genau, aber bei Linux ist es ja auch so. Also dass Intel einen Stammmitarbeiter hat, die sie bezahlen, die wirklich nur Linux-Kernel arbeiten zum Beispiel.
Absolut. So, und da könnte jetzt irgendwie so irgendein Laden, der irgendwie die WebKit-Engine in seine, keine Ahnung, Maschinen was einbaut, könnte es auch machen. So.
Ja, genau. Also Sony macht das ja auch. Also die bauen das ja in die PlayStation ein. Also in der PlayStation ist ja die WebKit-Engine.
Mhm.
Und der Joaf, der arbeitet jetzt für Shopify und der implementiert jetzt diese Speculation Rules API in WebKit gerade, weil die das jetzt ausgerollt haben und schon Ladezeiten Vorteile große gesehen haben bei Chrome-Browsern, die das unterstützen, aber eben bei anderen Browsern nicht.
Mhm.
Und die helfen sich im Grunde selbst und der Joaf ist bei Shopify jetzt angestellt, nur zu dem Zweck, Dinge zu implementieren in Browsern, die Shopify haben möchte.
Ja, scheint halt trotzdem immer noch die Ausnahme zu sein und nicht die Regel.
Genau, ansonsten, wie sieht's mit Firefox aus? Ne? Ich glaube, das Tal der Tränen, also sie sind immer noch ein Tal der Tränen, was so Marktanteile angeht, aber ich glaube, der Tiefpunkt ist überschritten, oder?
Aha. Und ist das so? Keine Ahnung, ich gucke da nicht drauf. Und wenn ja, ist das für irgendwas relevant? Also, ich meine, Haralds Post sagte ja, wenn Firefox hops geht.
Mhm.
Was heißt denn hops gehen?
Ja, sehr also, unwahrscheinlich.
Was ist die Failure Condition?
Genau, das, was dem hops gehen am nächsten kommen könnte, wäre, dass die Entwicklung aufgegeben wird. Der Firefox-Code, so wie er ist, sozusagen so eine Art unfreiwilligen Freeze erfährt. Und, genau da bei dem Stand verharrt, wo er jetzt ist und gegebenenfalls auch keine Security Fixes und nichts mehr bekommt. Genau, also das hieß ja im Grunde, Firefox würde verweisen. Also die Codebase wäre da, man könnte sich das installieren, dann kommt aber vielleicht irgendwann ein neues macOS raus oder ein neues Windows oder ein 128-bittiges Linux und früher oder später würde dann wäre es eben dann nicht mehr möglich, den laufen zu lassen auf aktueller Hardware.
Ja gut, oder es passiert halt schon ein bisschen früher, wenn tatsächlich irgendwie man sich diesem Zustand weit genug annähert. Ne?
Ja.
So. Warum das jetzt ausgerechnet mit Firefox passieren soll? Unklar. Ne? Du hast jetzt gesagt, irgendwie das Tal der Marktanteilstränen ist durchschritten. Ist das im Moment so? Ich gucke nicht auf Browser-Marktanteile so richtig im Moment.
Ja, zumindest hatte ich das gelesen. Also der ist natürlich nicht hoch. Genau, ich müsste jetzt mal hier einen längeren Zeitraum einstellen.
Wenn ich die Welt im Moment richtig verstehe, ist ja das einzig Wichtige, in welche Richtung es zeigt und nicht, wo man gerade ist.
Mhm.
Insofern wäre das ja vielleicht Wurst, wenn sie wenig haben, aber wenn es halt irgendwie mehr würde.
Ja. Warte mal, ich muss mal die anderen Browser wegnehmen, weil wo sind die denn? Die ganzen Kurven überlagern sich. Kann ich hier gar nicht wegmachen. Ich muss. Okay. Tut uns die Kurve Firefox hin. Puh. Ja, kann ich einfach nicht. Alles ist so ein Gemenge von Kleinstbrowsern unten.
Hm.
Hier kann ich es anschalten, glaube ich. Abschalten kann ich es. Dann schalte ich die anderen ab. Und den lasse ich an. Und dann. Ja, okay. Naja, es flacht sich ab. Könnte trotzdem cooler sein. In Deutschland. Hm. Browser Market Share Germany lädt. Also hier ist er ja traditionell am stärksten unterwegs. Ja, hier steht auch knapp 12% Firefox in Deutschland.
Das ist definitiv nicht das globale Normaldings.
Nee.
Naja, aber wie gesagt, die Frage ist ja tatsächlich, weil sozusagen aus Marktanteilen jetzt nicht unmittelbar ein Umsatz herausfällt oder irgendwie ein Anreiz, die Entwicklung fortzuführen, notwendigerweise, speziell jetzt nicht mit der Struktur, die dahinter ist. Die Mozilla Corporation und wie das Ganze aufgehängt ist, ist das ja erstmal so egal. Aber ich glaube, so der Failure-Mode wäre vielmehr so, dass ich glaube ja, es immer noch so ist, dass ein großer Anteil der Kohle von diesen Suchmaschinen-Deals und ähnlichen Späßchen kommt.
Von diesen Suchmaschinen-Deals, sagst du?
Ich glaube, so ist das in der Theorie gedacht. Faktisch ist es halt einer.
Ja.
So, das heißt, dass theoretisch halt eben man hingehen könnte und der eine Suchmaschinen-Deal sagen könnte, so ist jetzt nicht mehr. Entweder weil sie selber keinen Bock mehr drauf haben oder weil irgendwann wegen Antitrust da der Hammer des Gesetzes niederfährt.
Ja.
Und das ist ja so ein bisschen der Grund, warum ich tatsächlich eher mir so ein bisschen Sorgen um Apple tatsächlich mache. Also die werden ja im Prinzip in einer Tour genervt von wegen hier, hört mit eurem World Garden auf, lasst die anderen Engines blühen und sowas alles.
Mhm.
Und sie tun ja mit ihren diversen Verschleppungstaktiken alles, was sie machen können. Wird halt schwierig, wenn die mal alle aufgebraucht sind.
Ja. Ja, das,
ich meine, der beste Browser ist das ja nicht, was die da haben. Also so rein auf technischen Füßen überstehen können sie jetzt ja im Moment nicht so gut.
Nee, ja, also ja, teils, ne? Also in manchen Belangen ja, in manchen Belangen nein. Genau, aber die Kritik ist natürlich da und auch also auch gerechtfertigt, ne? Also das Argument gegen eine Öffnung ist ja das, was du gerade schon so angedeutet hast, aber
Moment, welches Argument ist das?
Also das Argument, dass Firefox, dass Safari oder das WebKit dann ähnlich irrelevant wird wie Firefox.
Nee, Moment. Ich sag nur, der Prozess der Öffnungsversuche ist der Grund dafür, dass ich mir um Apple mehr Sorgen mache als um Firefox.
Ja, genau. Die haben natürlich größeres Potenzial, Marktanteile zu verlieren als Firefox. Also
ja, also ich meine,
wenn man eh nah bei Null ist, kann man nicht mehr viel verlieren.
Das ist halt eben das eine. So, die existieren weiter. Und sozusagen, wenn man jetzt mal wieder meinen Verschwörungstheoretiker-Hut aufsetzt, hat ja der Suchmaschinen-Deal durchaus ein Interesse dran, irgendwie so die dann möglicherweise Nummer 2 im Browsermarkt noch am Leben zu erhalten, dass man immer sagen kann, was hier Monopol ist, gar nicht wahr, guck mal da drüben. Ja? Also wenn man jetzt mal den zynischen Verschwörungstheoretiker raushält. Aber so, ja, und ich glaube, die haben ja tatsächlich auch bei Mozilla die Möglichkeit, da auch auf schmaleren Ressourcen zu existieren, ganz grundsätzlich. Ich glaube, das muss nicht so ein Monster-Effort sein, wie das sonst wo gerne mal dargestellt wird. Ich glaube, da geht was. Aber halt so eben, ne, wenn ich halt mir überlege, ich mache mir nicht so sehr Sorgen drum, dass der Firefox hops geht, sondern ich mache mir Sorgen, in Anführungszeichen, darum, dass tatsächlich mal die Marktregulatoren, die hier was zu melden haben sollten, tatsächlich mal durchregulieren. Und dann hat die Fraktion vom Apfelbaum, glaube ich, ein größeres Problem.
Ja. Naja, klar. Also momentan haben sie auf iOS 100% Marktanteil.
Ja.
Das kann ja nur nach unten gehen. Also
das nach oben kann nur nach unten gehen und sie haben natürlich auf dem normalen Mac halt immer noch sozusagen den Startvorteil.
Mhm. Ja, wobei auf dem Mac das wäre ja vielleicht so ein ganz guter Proxy, um zu sehen, wie könnte der Markt, also weil du kannst ja auf dem Mac kannst du jeden Browser installieren.
Mhm.
Das wäre eigentlich ganz interessant mal zu sehen. Kann man hier das einschränken auf bestimmte Betriebsdimensionen?
Wie da die Anteile sind. Und natürlich würde mich dann auch interessieren, wie wird das allgemein gefunden? Weil ich meine, so der Case auf Mobile ist relativ einfach zu machen. Da ist Monopol und so nach geltendem Regelwerk ist Monopol irgendwie IBAR. Also sollte man das wegmachen. Aber man kann ja sozusagen anders monopolisieren, wenn man halt irgendwie das drauf hat. Ne? Also Microsoft damals, du konntest unter Windows immer noch den Netscape-Browser installieren. Aber aufgrund der Art und Weise, wie die Verzahnung mit dem Rest des Betriebssystems und des Ökosystems war, gab es halt doll einen Anreiz, das nicht zu machen. Und ich glaube, so ein Vorteil von Safari auf dem Mac ist, dass er halt eben da in Summe relativ gut funktioniert, so als Software, unabhängig davon, ob er jetzt in der Lage ist, eine Webseite darzustellen. Aber so Integration, Verzahnung, UI und hast du nicht gesehen, bieten sich da an. Und das würde ich halt ja gerne mal irgendwie in Relation zu irgendwie einem IE5 von damals gesetzt sehen. Also wie ist das heute mit dem Safari auf dem Mac versus wie ist das mit dem IE5 unter Windows damals gewesen? Wie ist das Verhältnis zur Plattform? Ja. Und wie würde man das heutzutage, wie würden irgendwelche Regulatoren das heutzutage betrachten? Ist das ein Problem? Ist das in Ordnung? Weil ist halt die beste Software für die Plattform, soll die anderen sich halt anstrengen? Keine Ahnung, aber generell mache ich mir da irgendwie so ein bisschen mehr Sorgen, weil ich da eher so sehe, dass so ein Out-of-Context-Problem wie irgendwelche Rechtsprechung daherkommt und uns den Safari wegnimmt.
Mhm. Genau, also es soll ja eigentlich nicht Ziel sein. Also es gibt ja hier die diese Open Web Advocacy, was auch ein Zusammenschluss von WebentwicklerInnen ist, die eben mit den Kartellbehörden sprechen und die ja auch das Ganze so ins Rollen gebracht haben. Also in Großbritannien, in Europa und in Japan auch, dass Apple in diesen Ländern eben gezwungen wird, alternative App Stores zuzulassen und alternative Browser Engines, was Apple aber sozusagen durch Hindernisse, die sie aufstellen, also sie sagen halt, okay, ist in Ordnung, können die machen, aber dann das muss das erfüllen und das muss noch erfüllen und der Prozess erfüllt werden. Daran scheitert das ja, dass wir, obwohl wir das theoretisch haben könnten, in der EU noch nicht die Auswahl haben, einen anderen Browser oder eine andere Engine zu installieren auf iOS.
Genau, weil die ja im Prinzip endlos viel Kohle haben, um irgendwelche Strafen zu bezahlen, weil sie das halt rauszögern können, weil sie ja noch gar nicht irgendwie so das wunderbare Feld der malicious Compliance richtig zum Einsatz gebracht haben. Also ja, da geht doch, halt noch einiges.
Gut. Ja.
Ja, aber ich glaube, da geht halt noch einiges, ne? Und das wird halt noch ein bisschen dauern. Nur irgendwann, wenn halt sozusagen der Fundus an Verzögerungstaktiken aufgebraucht ist, da könnte ich mir halt vorstellen, dass relativ schnell Feierabend ist.
Mhm. Was ist denn deine Meinung zu einer Zerschlagung von Google? Die ist ja jetzt, also die war ja irgendwie 5 Jahre in der Mache, eine potenzielle Zerschlagung, und ist ja dann jetzt im September vom Tisch geurteilt worden, also mit ein paar Auflagen, aber im Prinzip, dass Google seinen Browser nicht von, also das Werbegeschäft und Browser, all das eben zum Beispiel nicht getrennt wird.
Aha, du willst also jetzt von einem Typ, der nicht mal ein Webentwickler ist, erfahren, was er von der Zerschlagung von global operierenden Großkonzernen hält?
Ja.
Ich glaube, ist egal, dann gehört er halt wem anders. So, also das Problem ist jetzt nicht irgendwie, primär würde ich sagen, dass das alles irgendwie integriert ist. Also das Problem mit den Browser-Engines ist das nicht. Das Problem mit dem Blink ist halt nicht, dass da irgendwie ein Google dranhängt. Sondern da könnte auch was anderes dranhängen. Das könnte irgendwie Oracle gehören. Das wird, glaube ich, substanziell nichts ändern.
Okay. Aber
und das ist
wo
ja,
liegt
das
es denn, dass ein Safari bei einer Öffnung der iOS-Plattform nicht gegen die anderen Browser bestehen könnte? Also wahrscheinlich gegen Chrome nicht bestehen könnte.
Ja, ich denke, ich habe keine Ahnung. Also ist halt im Moment technischerseits nicht der beste Browser. Und ich will mal nur sagen, der Untergang von Internet Explorer hat halt auch so angefangen, dass so Nasen wie wir, dass wir uns über den aufgeregt haben. Dass das sozusagen ein vorauslaufender Indikator ist für irgendwas ist faul im Starte.
Hm. Aber es lag ja auch daran, also dass so war es bei Apple auch eine Zeit lang, dass einfach keine Ressourcen mehr in die Weiterentwicklung des Browsers gesteckt wurden. Beziehungsweise es war, von Microsoft lag das ja auch daran, dass sie den integriert haben in Windows oder in die sozusagen in das Windows-Projekt. Und das war ja zu der Zeit, wo die quasi auf Windows Vista hingearbeitet haben und das irgendwann wegschmeißen und komplett neu starten mussten. Und dadurch, dass sie den Browser organisatorisch integriert haben in die Windows-Plattform, kam da dann natürlich auch nichts Neues. Und das hat uns als Webentwickler natürlich irgendwann einfach in den Wahnsinn getrieben, dass Bugs nicht gefixt wurden und auch keine neuen Features mehr im Browser gelandet sind.
Und ich glaube, die Ursache ist ziemlich egal, was die in ihren internen Projekten machen und wo die ihre Ressourcen hinschieben, ist, glaube ich, am Ende des Tages nicht relevant für so unsere Betrachtung.
Aber
da sitzen wir vor dem Phänomen.
Genau, das Resultat ist eben, es tut sich nicht genug und Leute wandern ab.
Ja, genau.
Aber das, das ist ja bei Safari schon länger nicht mehr der Fall. Also ich meine, die haben schon noch viel unten drunter Strukturen, die immer noch kaputt sind im Browser oder schleppen Merkwürdigkeiten mit sich herum, die sie noch nicht angegangen sind. Genau, letztens erst irgendwie mit Videostreaming zu tun gehabt, wo der iOS Safari als einziger oder iOS ganz merkwürdige Dinge tut, was sonst kein anderer Browser tut, aber das tun die schon seit 12 Jahren so. Also das wäre halt so wahrscheinlich ein sehr komplexes Feld, das man mal aufräumen müsste, an das sich halt keiner rantraut. Aber es ist ja schon so, wenn man guckt, also wir hatten ja vor 5 Jahren so diese Entlassung bei Mozilla, kurz nachdem wir auch 2 Mozilla-Menschen bei uns hatten, die von tollen Dingen erzählt haben, und dann war es kurz danach leider zu Ende. Und da sind viele von bei Apple gelandet. Und die haben jetzt ja auch Jeff Rails, das gab es früher auch nicht. Und jedes Release, wir setzen uns ja immer zusammen, bringt ja auch wirklich viel Neuerung. Aber die sind halt aus so einer Hintertreffen-Position heraus immer noch unterwegs, würde ich sagen.
Jo. Und die Frage ist, wie viel sozusagen von den Ressourcen, die sie jetzt noch mobilisiert bekommen, sie halt auch mobilisiert bekommen in dem Moment, wo halt eben ihr Marktanteil auf ihren Mobilgeräten, der nur in eine Richtung gehen kann, in diese Richtung geht. Ja, das kann sich also auch selbst verstärken. Und nochmal, mir ist das, glaube ich, alles wirklich ziemlich egal, wer da wohin entlassen wird und was nicht alles. Ich gucke halt nur so, so sieht's aus. Und ich könnte mir halt ein Szenario vorstellen, wo genau dieser Prozess halt eben eintritt. Es wird ein, man fängt an, den Berg hinabzugehen, und dann wird das immer schneller, bis am Ende halt eben Splat. Nutzt doch einfach den Browser, den du sowieso auch auf deinem Desktop benutzt. Nimm hier den Chrome, bist du zufrieden mit, kannst du synchronisieren und all sowas, ne? Es kann halt genau der gegenteilige Effekt sich halt eben eintreten, nämlich dass du plötzlich irgendwie sagst, auf dem Desktop irgendwie regelt Chrome ganz massiv, alle sind da ohnehin eingeloggt. Und jetzt kannst du halt deine Bookmarks und deine History und was nicht alles halt eben auch auf deinem Mobildevice synchronisieren. Ist das nicht eine super Anlass, tatsächlich dann auch aktiv den Safari loszuwerden, sobald du es kannst?
Ich glaube, das kannst du ja jetzt schon. Also es gibt ja den Chrome auf iOS, aber das ist dann im Grunde
das ist so nicht Chrome.
UI-Wrapper um WebKit herum.
Ja,
aber ich glaube, da kannst du solche Sachen synchronisieren.
Ja, klar. Nur wie wär's, wenn du die auch noch in gut hättest? Ne? Wenn dann tatsächlich auch was hinter wäre, was gut browst.
Ja.
Also das nur so zu dem Punkt, irgendwie so Firefox geht hops. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich der Apple irgendwann in ein so randständiges Projekt irgendwie auflöst. Wo das Ding halt irgendwie noch so da ist, aber das halt irgendwie so auf dem Niveau ist von so dem eingebauten Samsung-Browser, weißt du? Ist halt da, aber keiner entscheidet sich dafür, das Ding zu benutzen, sondern es ist maximal so ein, ach ja, gut. Mir ist das egal, ich kann das gar nicht auseinanderhalten, ich nehme einfach das, wo Internet draufsteht, fertig, aus.
Ja. Ist halt die Frage, was motiviert Apple, den Browser weiterzuentwickeln? Vielleicht sind es ja auch andere Dinge. Ich glaube,
ist das wirklich eine wichtige
aktuell
Frage?
Ist das so dieses Feigenblatt auch, hier, ihr müsst nicht unseren App Store benutzen und, 20-40% abdrücken an uns für die App, die ihr da verkauft. Man kann ja auch Web-Apps bauen. So. Aber ja, eben halt, dann wiederum nicht gut
wahrlich
genug.
Nicht. Nun wirklich sehr weit weg jetzt von der Realität, aber vielleicht reicht's ja, um irgendwie so ein paar Bürokraten zu beeindrucken.
Ja, genau. Ja, dafür ist es halt da.
Genau. Wie gesagt, dann ist halt, glaube ich, auch völlig egal. Wayne interessiert's. Sollen die halt machen, was sie machen möchten, warum sie auch glauben, dass sie es brauchen.
Es könnte ja auch sein, dass der Browser auch dann weiterlebt, wenn er einen geringen Marktanteil hat, weil er andere Ziele erfüllt. Also es werden ja auch proprietäre Dinge eingebaut, die genutzt werden in Apple-Software, die letztlich auch nur sowas sind wie elektronartige Container mittlerweile. Und es gab da auch jetzt hier ganz neu dieses CSS-Feature, was dieses Liquid Glass aktiviert, allerdings eben nicht im Safari, sondern in den eingebetteten WebKits, die Apple in sein, keine Ahnung, die Musik-App oder was weiß ich, benutzt.
Ja, das ist halt das Problem, dass halt hops gehen, wie Harald das formuliert hatte, halt eben nicht definiert ist. Keine Ahnung. So, also ich meine, theoretisch kannst du auch sicherlich irgendwie den mit ein bisschen Gewalt den Code vom guten alten Netscape noch irgendwie auf einer modernen Kiste kompilieren. Das ist ja auch noch eine Form von fortwährender Existenz.
Das andere, was du ja meintest, ist, also, oder was du angesprochen hast, ist, ob überhaupt neue Browser-Engines, also ob man das noch packt, neue Browser-Engines zu entwickeln.
Hat der Harald in Frage gestellt, weil das wird, die werden ja immer mehr Features.
Genau. Und du hast ja zwei genannt, ne? Servo, ursprünglich von Mozilla. Ich glaube, genau, erst haben die Rust erfunden, um dann Servo in Rust umsetzen zu können. Und wie das bei Mozilla immer so ist, immer wenn sie irgendwas Cooles haben, dann geben die das irgendwann weg. Und dann ist es nicht mehr Mozilla only, ist halt total nett. Aber irgendwie wundert man sich dann manchmal, warum die coolsten Sachen irgendwie nicht selber nutzen oder nicht verteidigen für sich oder so.
Tja, aber das ist ja auch ein Wettbewerbsvorteil. Wie soll die Konkurrenz wissen, was die vorhaben, wenn sie es selber nicht wissen? Ist immer schon ein Vorteil gewesen.
Ja. Na, und der andere Browser, den du auch genannt hattest, hier Lady Bird, wo du meintest, genau. Wo du den Typen, der sozusagen das die Weiterentwicklung oder die Entwicklung leitet, schon abgespeichert hast, halt shady und fragwürdig. Genau, hast
ich
du auch recht.
Ich weiß nicht, warum, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich erinnere
ja,
mich war, nur vage dran.
Ich fand ihn bis vor kurzem echt richtig, richtig gut. Genau, der hat auch früher für Apple gearbeitet. Und ist...
Ich lese gerade die Liste der Sponsoren, das ist ja schon für sich genommen ziemlich fragwürdig.
Okay, na, da habe ich noch nicht reingeguckt. Nee, genau.
Cloudflare, 37 Signals, Shopify auch, die sind ja auch nicht ganz direkt mit der Realität verankert.
Ja, genau. Genau, also es ist so, das ist so eine Bromance, die sich da irgendwie auch zusammenbraut. Und naja, vielleicht hat es 37 Signals schon vorher gesponsert, bevor der Andreas Kling, den DHH sozusagen so zur Seite gestanden ist, aber vielleicht ist das jetzt auch das Resultat davon.
Ich bin sicher, selbst wenn das so hinterher passiert ist, dass zur Seite stehen hatte, du entscheidest dich ja nicht spontan um. Ah nee, vorher fand ich den doof, jetzt finde ich ihn gut. Also ich meine, wir brauchen noch einen schönen Ersatznamen für den Browser.
Ja, naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, der der ist schon
also theoretisch, ne, wenn ich mir so das Logo von denen angucke, mit diesem verschränkten kreuzartigen Ding da in der Mitte, weißt du, da müsste man das Logo nicht groß verändern, um da ein Symbol draus zu machen, das glaube ich dem Ganzen schon sehr viel entspricht.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ah, herrlich.
Ja.
Ich meine, guck mal, es ist sogar ein Kreis drin, ne? Das kannst du richtig die Flagge draus bauen. Mhm. Ach, herrlich. Super. Ja. Entschuldigung. Wir waren gerade dabei. Die haben natürlich gesagt, also ne, in guter Tradition ihrer Vorväter, warum sollte ich nicht die ganze Welt erobern können? Hold my beer, wir machen das jetzt einfach mal. Und haben dann wirklich angefangen, in C++ eine komplett neue Engine zu schreiben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Womit sie angefangen haben, ist ein eigenes Betriebssystem zu bauen. Name vergessen. Und genau, die, also eher so als Art Fingerübung.
Serenity OS.
Genau, und die Idee war eben, die Prämisse war, wir benutzen nichts wieder, das es schon gibt. Also wir bauen wirklich alles neu. Und unter anderem brauchten die eben auch einen Browser, der in diesem Betriebssystem läuft, und auch für diesen Browser galt diese Maßgabe dann natürlich. Und so ist eben Lady Bird parallel dazu entstanden. Und da alles wurde reimplementiert from scratch. Also da wurde kein, im Gegensatz zu allen anderen Browsern, wurde keine bestehende Engine geforkt. Und dieser Andreas Kling hat auch mal in dem Igalia-Podcast darüber gesprochen und gesagt, dass es eben dank der Specs, die wir haben, die so präzise sind und mit so vielen Tests flankiert sind für die Webplattform, relativ gut geht. Also es ist sozusagen, man muss im Grunde nur die ganzen Punkte abarbeiten. Nur in Anführungszeichen sind natürlich, ist eine Riesenmenge, aber es ist alles klar definiert und
es
man
ist halt
weiß eben.
Tatsächlich nur viel, ne? Es ist jetzt nicht irgendwie ein Manhattan-Projekt, sondern es ist nur sehr, 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 sehr viel.
Genau. Und ich glaube, dass sie sogar so weit sind, dass sie den guten alten ACID-3-Test bestehen. Das war ja damals in CSS-3-Zeiten, war das ja sozusagen der Test, der Benchmark, mit dem man eben sehen konnte, wie weit Browser beim CSS-Rendering sind. Also ich glaube, das waren schon fiese, fiese, komische Dinge. Also es sieht zwar trivial aus, es ist nur so ein Smiley-Gesicht, glaube ich, das da gerendert wird, aber wie das unten drunter gemacht wird, ist halt ziemlich eklig. Und im Grunde nur Browser, die Specs 1a implementiert haben, konnten das dann eben fehlerfrei rendern. Und das finde ich schon krass, also dass denen das gelungen ist und das auch noch ohne irgendwas wiederzuverwenden, das es schon gab.
Ja gut, gelungen ist, ne? Noch sind sie ja nicht wirklich auf dem Niveau der Etablierten.
Nee, aber theoretisch kannst du den Browser auch für, weiß ich nicht, für Spiegel Online lesen oder Wikipedia browsen. Also das funktioniert, glaube ich, schon alles mit dem Browser. Und es gibt ihn auch mittlerweile für andere Betriebssysteme.
Ja gut, aber das ist ja wirklich ein sehr kleiner Ausschnitt. Also ich habe heute Morgen tatsächlich irgendwie beim Kaffeetrinken gelesen, so dass ja tatsächlich die Zeit, in der man nicht mit Mainframes gearbeitet hat, ja eigentlich eine temporäre Anomalie gewesen ist. Weil früher hast du dich mit deinem Terminal auf dem Mainframe eingehängt und jetzt hängst du dich halt mit deinem Browser in die Cloud ein, was ja letztlich bloß ein verteiltes Mainframe ist und dass man sich irgendwann mal Software zwischendurch auf dem eigenen Rechner installiert hat, war halt eine 20 Jahre lang währende Anomalie, eine vorübergehende. Ja? Also, ja, Spiegel Online lesen ist ein extrem kleiner Ausschnitt davon. Ich meine, ich kann ja mit dem Firefox jetzt einen Podcast aufnehmen, weil die bei Zencaster ihren Kram dafür nicht herrichten können. Ja. Also,
naja,
sag mir Bescheid, wenn die bei Ladybird sich darüber beschweren können, dass Zencaster auf ihnen nicht funktioniert, weil sie diskriminiert werden und es keine technischen Gründe gibt. Dann kannst du mich wecken.
Okay, mach ich. Nee, ich wollte das nur zum Besten geben zu dem Thema, ist es überhaupt eben möglich, eine komplett neue Browser-Engine zu entwickeln heutzutage? Oder steht man da auf verlorenen Posten?
Ja, die spannende Frage ist, ich glaube dem, dass bei Lady Bird, dass die sagen, ey, so viele Tests, so viele Specs, das ist malen nach Zahlen, das ist halt nur sehr viel. Da glaube ich denen. Aber was ist das Long Game? Also wie existierst du nachher? Was ist dein Geschäftsmodell?
Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich bei Lady Bird und auch bei dem Betriebssystem nicht. Was ist Serenity OS?
Serenity OS, ja. Ne? Weil ich meine, bei Google, okay, kann ich mir vorstellen. Bei Apple genauso. Die haben halt ihre Gründe, warum sie das Ding betreiben. Bei Google vielleicht strategischer Natur, bei Apple, was weiß ich. Aber das so existiert ja tatsächlich bei den Umsätzen, die haben, wirklich so als Side-Project. So, das ist ja ungefähr so ein großes Cost-Center wie dein Blog, das du betreibst. Es ist ja wirklich, das macht nicht wirklich einen Unterschied, ob du das jetzt hast oder nicht, aber machst du halt eben, weil gehört halt dazu, ne, zum professionellen Auftritt. So, und beim Firefox ist es ja so, vorgeblich zumindest ist ja ein Betreiben dieses Dings, dieses Softwareprojekts, ja Teil der Mission. Also raison d'être direkt mittendrin, kann ich auch verstehen. Und so wie die halt eben aufgehängt sind mit ihrer seltsamen Struktur, kann ich das halt eben auch verstehen. Aber was kannst du als Browser sein, wenn du nicht irgendwie so wirklich ein Public Good sein möchtest und wenn du halt auch nicht ein Side-Project von irgendeinem Megakonzern sein möchtest? Was ist deine Idee von fortwährender Existenz? Das checke ich halt nicht. Du kannst halt niemandem einen Browser verkaufen dieser Tage.
Ja, vielleicht sehen die das ja ähnlich wie das Mozilla-Team. Also sehen sie sich selber ähnlich wie das Mozilla-Team. Keine Ahnung. Vielleicht hat...
Ich will gar nicht wissen, was die denken. Weil was die denken, ne, will ich wirklich gar nicht wissen. Will ich wirklich nicht wissen. Ne?
Du meinst, sondern wenn nur jetzt so, ein neuer Browser gebaut würde?
Wie könnte sowas theoretisch aussehen? Also, wie könnte man sowas machen? Weil theoretisch könntest du heute, du willst eine Software bauen. Du haust dir als Open Source Software raus und lebst von Spenden. Okay, kann funktionieren. Oder du machst ein Software-as-a-Service-Ding draus und machst das mit Abos. Oder du vercheckst das Ding mit ganz normaler Bezahlsoftware. Das sind ja alles so Dinge, die funktionieren. Aber Browser-as-a-Service stelle ich mir schwierig vor. Browser verkaufen für Geld, auch kompliziert.
Der Zug ist abgefahren.
Was machst du denn dann, wenn du als einzige Existenzform das Side-Project hast, du aber so groß bist notwendigerweise, dass das wirklich nur geht unter dem Regenschirm eines Megakonzerns?
Ja, keine Ahnung, könnte da verschiedene, man kann sich ja so Ereignisse vorstellen, wie zum Beispiel Google muss das Chromium-Projekt verlassen, irgendwann doch durch irgendwelche Kartellbehörden bedingt oder so. Und wir haben ja ein Vendor-Login, so ein Stück weit, oder ein Plattform-Login auf die Webplattform. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn Google raus wäre, dann wäre ja klar, also hier passiert, an dem Browser passiert jetzt nicht mehr besonders viel, wenn nicht andere in die Bresche springen. Also da könnte ich mir dann vorstellen, dass so ein Modell entstehen könnte, wie das eben bei Linux der Fall ist. Oder es könnte ja auch so sein, dass die US-Amerikaner noch mehr durchdrehen und Google da mitmacht und man nicht mehr, also keinen US-amerikanisch dominierten Browser mehr nutzen möchte. Also das könnte ich mir auch vorstellen, dass das so wie wir das ja auch mit diesen europäischen Hosting-Plattformen und Tools sehen, die jetzt zumindest im Gespräch sind und auch Zulauf erfahren, irgendwie weit nennenswert, weiß ich nicht, um eben unabhängig zu werden von den USA. Also das sind so Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, die einen neue Gründe liefern würden, wo es sich lohnt, das zu tun.
Aber lohnt, sagt mir jetzt noch nicht, was ich am Ende, wie ich am Ende meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bezahlen kann. Weil die müssen ja am Ende das Ladybird-Style mal nach Zahlen machen.
Genau, das würdest du also, ja dann, bei Linux nicht anders. Also du hast eine Firma, die hat ein Businessmodell, das auf von funktionierenden Browsern abhängt. Und die haben nicht nur Entwickler für ihr eigenes Produkt, sondern die finanzieren auch Entwickler, die an dieser gemeinsamen Plattform arbeiten.
Aha, okay. Also das heißt, deine Idee von Zerschlagung wäre dann dergestalt, dass nicht einfach die Trümmer von Google jetzt in dem theoretischen Szenario aufgekauft werden von anderen Monstern, um da einfach sozusagen eine Zerteilung zu erreichen, sondern das wird dann irgendwann so ein föderiertes Teil, wo alle so ihre Contributions reinstecken.
Genau. Also ich glaube aktuell...
Ich weiß nicht, ob das hinhaut.
Das weiß ich auch nicht. Nee, genau. Aber man kennt das ja, also so, okay, Google macht so viel, machen die gut, ich brauch hier nichts contributen, aber im Endeffekt ist das ja so ein Ritt auf der Kanonenkugel, ne? Wenn die mal irgendwann keine Lust mehr haben oder wenn die das AI-Game verkacken und pleite gehen oder sowas.
Dann, viel zu viel Kohle haben die, das wird nicht passieren.
Ja, genau, aber es wären ja so theoretische Gründe für dafür, dass Google sagt so, nee, also jetzt, wir haben einfach nicht mehr die Power, wir können das jetzt in der Form wie früher nicht mehr weitertreiben.
Das halte ich für komplett ausgeschlossen. Also mein Failure-Mode ist wirklich, die drehen irgendwie durch und bauen da irgendwie Kram rein, den man nicht haben möchte.
Naja, es gab doch jetzt so ein Urteil, nachdem, wo Google quasi verdonnert wurde, wirklich, wirklich keine Daten mehr zu sammeln und zu verschicken, wenn man den Inkognito-Modus benutzt. Also es gibt ja schon so ein paar Merkwürdigkeiten, die da stattfinden.
Ja. So, und wenn man das halt eben jetzt irgendwie noch hochdreht, dann okay. Das wäre halt so ein Failure-Mode, dass man das Ding dann irgendwann forken müsste. Aber wer ist Mann? Und wie bezahlen die ihre Leute? Und wie kriegt man es dann tatsächlich hin, dass da irgendwie alle irgendwie dann zu irgendwie gleichen Teilen mitreden, Linux-Kernel-mäßig. Ich hab keine Ahnung.
Donald Trump könnte ja auch sagen, wenn ihr den super-duper US-Browser benutzen wollt oder die anderen, dann müsst ihr ab jetzt auch eine Gebühr bezahlen. So, dann wir machen hier die ganze Arbeit, so ein bisschen wie bei der NATO.
Ja, genau. Aber wie gesagt, konkret ist mir wieder egal, was die sich einfallen lassen, weil egal, was die sich einfallen lassen, ich habe nicht die Kreativität, um es vorherzusehen. Das wird irgendwas sein, wo ich echt so denke, wait, what? Und dann ist das da plötzlich drin und dann so, das deinstallieren wir jetzt mal besser. So, wahrscheinlich. Wahrscheinlicher wird es mehr so eine Art Frogboil-Manöver sein, wo das halt eben dauert.
Ja. Ne?
So, aber trotzdem ist halt die Frage, okay, passiert das dann einfach so aus magischer Weise, dass sich dann die Klötze genauso arrangieren wie im Linux-Kernel und will man das dann so haben? Oder ist das was anderes? Das
muss nicht so sein. Nö.
Ne, weil mein Szenario ist mehr so, Google wird zerschlagen und dann, keine Ahnung, Nvidia kauft sich einen Teil, Oracle kauft sich einen Teil und dann hast du das Problem halt irgendwie so ein bisschen in kleinere Stücke gehauen. Aber das ist ja auch beim Software-Reparieren immer nur der erste Schritt. Du teilst das Problem in kleine Stücke. Das Problem ist dann immer noch da. Du musst dann erst das Refactoring starten. Und ob das dann irgendwie geht, ob sich dann tatsächlich materiell die Umstände verbessert oder verändert haben, sehe ich halt nicht so richtig.
Ja, kann man aber auch schwer vorhersehen.
Das ist, was ich so ganz zu Beginn gesagt habe. Das Problem ist jetzt nicht irgendwie, wem das gehört oder wie viele das da sind, sondern wie dieses Besitztum tatsächlich dann am Ende in der Realität sich irgendwie auswirkt.
Ja. So.
Und was das halt eigentlich ist, so ein Browser, und wie das eigentlich behandelt werden müsste, ist eigentlich so globale Infrastruktur. Tatsächlich.
Ja. Ja.
Da müsste halt auf irgendeine Weise, muss das entweder irgendwie allen gehören, so, oder es müssten halt irgendwie größere Institutionen, die irgendwie überall vorhanden sind, das so machen. Also ich stelle mir da irgendwie so eine Art Telekommunikationssektor eigentlich vor, wie das so sein müsste. Mhm. Dass du da irgendwie viele hast und die müssen alle miteinander reden und natürlich machen die da so an den Rändern irgendwelchen Krempel. Aber es müsste halt schon so sein, dass da jetzt nicht irgendwie eine endliche Anzahl von Leuten durchdrehen müssen, um halt wirklich mehr als ein Land ins Chaos zu stürzen.
Also ich meine, das kannst du ja heute schon haben, ne? Aber wie wir an den Statistiken gesehen haben von Igalia, es passiert halt nicht. Also es wäre auch bei Mozilla möglich. Macht halt keiner. Wahrscheinlich, weil alle sagen, oh, Verantwortungsdiffusion, sollen sich die anderen drum kümmern. Ich habe da keine Zeit und kein Geld dafür. Ich muss meinen Business zwar im Browser durchführen, aber kriegen das schon selber hin. So.
Naja,
also
nicht,
könntest
nicht nur
du
das
heute schon haben, aber will halt keiner.
Die Leute, denen deine Aktien gehören, würden dir wahrscheinlich auch aufs Dach steigen, wenn du jetzt irgendwie anfängst, signifikante Ressourcen in die Implementierung eines edge-casigen CSS-Features reinzubasteln.
Ja, sofern es dir jetzt selber deinem Business nicht nützt, ne? Also wenn du quasi einfach User-Wünsche umsetzt.
Genau, das ist schwierig, ne? Wie willst du das irgendwie machen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Mischkonzern irgendwie à la Intel oder sowas bist? Schwierig. Ja. Nö, das müsste eigentlich irgendwie, es wäre halt von Vorteil, wenn, das ist jetzt so meine Idee, wenn irgendwas davon tatsächlich Open Source wäre, wo ich ja der Meinung bin, so, das sind die alle im Moment nicht. Da steht zwar das so drauf, aber das Governance-Modell ist halt dergestalt, dass das keinen Unterschied macht. Das ist halt nicht das, was sich die Verrückten damals in den 80ern ausgedacht haben, als sie gesagt haben, ey, hier Free Software und so. Das hat damit halt nichts zu tun. Und nur weil die gleiche Lizenz benutzen, aus welchen Gründen auch immer, würde ich das beides nicht irgendwie auch nur in die Nähe von einem gemeinsamen Topf packen. Wenn es aber sowas gäbe und wenn vielleicht irgendwie sowas wie Servo oder Ladybird oder sonst irgendwie was, keine Ahnung, sich zu sowas entwickeln würde oder könnte, dann wäre das vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn da irgendwelche Institutionen, wenn man die dann noch hat, irgendwie darauf hinwirken, dass das vielleicht eine solche Struktur annimmt, im Sinne einfach tatsächlich der kontinentalen / globalen Stabilität von allem möglichen Gewirtschafte. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie das aussehen soll. Aber das wäre halt eigentlich, glaube ich, ganz praktisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer durchgeht und wir deswegen keine Linux-Kernel-Updates mehr kriegen, ist, glaube ich, echt gering. Ne? Und das Produkt, das Kernprodukt prägt sich dann ja trotzdem in so unterschiedlichen Distributionen aus, von irgendwie, keine Ahnung, das irgendwie Debian Stable bis hin zum Steam Deck und irgendwie allem dazwischen, dass du halt auch als Endnutzerin und Nutzer so viel Auswahl hast, auf einer stabilen Basis, dass du einfach jederzeit wechseln kannst und dass es halt nicht nur sozusagen qualitativ Äquivalente zueinander gibt, sondern halt eben tatsächlich auch es realistisch möglich ist, das zu machen. Ne? Im Moment ist es halt eben so, auf der Webplattform ist diese übergreifende Stabilität auf der Ebene der Spezifikationen implementiert. Es gibt halt die Dokumente, auf die sich alle einigen, aber die Software, die da oben drauf sitzt, das ist halt der Flaschenhals, wo du halt diese Verengungen hast. Und die müssten halt eigentlich weg. Oder halt durch welche ersetzt werden, wo das Governance-Modell ein anderes ist, als eine endliche Anzahl von Leuten muss durchdrehen.
Ja. Genau.
Wie man da hinkommt, kein Plan.
Ja. Aber vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr händeringend darauf wartet, dass ein bestimmtes Webplattform-Feature in einem Browser implementiert wird und ihr eure Firma das Geld hat, dann kann man eben Leute mieten, die das machen. Da sind ja die Menschen von Igalia sozusagen die prominentesten Vertreter von. Oder ihr probiert euch selber in so eine Codebase auch mal reinzufuchsen. Das nur mal so als Anregung. Und der UAV Weiss wäre jetzt jemand, der sehr gerne Hilfestellung gibt, wie man da anfängt.
Und es ist auch tatsächlich nicht verkehrt, irgendwie auf GitHub und in ähnlichen Plattformen rumzupöbeln. Und zu sagen, das ist komplett verkehrt, mach doch mal lieber so. Weil die sind alle sehr schlau. Und wahrscheinlich werden sie euch sagen, nee, das funktioniert nicht, was du da vorschlägst, weil dies, das, Ananas. Aber kann genauso gut auch anders sein. Die denken auch nicht an alles. Und also ich weiß ja nicht, wie dir das geht, Chap. Das mache ich jetzt nicht jeden Tag. Aber wenn ich es mache, habe ich ja immer das Gefühl, von denen durchaus sehr ernst genommen zu werden.
Du meinst, wenn du das eine Issue öffnest oder was?
Ja, genau. Und wenn ich dann irgendwie so Einwände erhebe und so, ne, dann wird das ernst genommen. Meistens habe ich halt tatsächlich was nicht übersehen, weil ich nicht der Schlaueste bin. Aber so kann halt immer mal sein, dass man da was entdeckt und was beizutragen hat. Das kann halt auch schon was helfen. So eben auf der Ebene, auf der man im Moment halt eben die Einheitlichkeit hergestellt hat, nämlich auf der Ebene, wo man sagt, man müsste mal. Das ist weit davon entfernt, dass am Ende das Feature läuft. Das wird das Problem, das du jetzt im Prinzip bestritten hast. Und ich hätte jetzt gesagt, eine Ebene drunter kann man auch tatsächlich was erreichen. Wirklich da einfach in die Arbeitsgruppe zu gehen und zu sagen, was ihr da geschrieben habt, das funktioniert deswegen und deswegen nicht. Und das wäre viel cooler, wenn das Ananas. So, ja. Wahrscheinlich sagen die euch,
Grund, warum man ernst genommen wird, ist auch, weil einfach, das machen halt nicht so viele Leute. Also,
ja, eben.
Klar sieht man da schon einige Gesichter, aber es ist dennoch so, dass gemessen an der Gesamtmenge Menschen, die was dazu sagen könnten, eben das dann wenige tun nur. Und es werden halt noch weniger, wenn es darum geht, Code-Commits in Browser-Engines zu machen. Also da hatte der Joachim auch gesagt, also es war halt für ihn auch total easy, weil dadurch, dass er sozusagen einer der ganz wenigen externen Contributor waren, wurde er halt von den dicksten Browser-Engineers da an die Hand genommen, weil es gibt's sonst normalerweise eher fast gar nicht. Und genau, das würde natürlich dann irgendwann nicht mehr der Fall sein, wenn Heerscharen von Menschen irgendwas committen wollen. Und bitte benutzt keine AI-Tools, um da Codes zu committen. Bitte, bitte. Und stehlt denen die Zeit mit AI-Slop. Aber genau, also man wird da ernst genommen und an die Hand genommen.
Ja, ich meine, ich habe mich ja seit einiger Zeit öfter mal über schlechte Fehlermeldungen bei edge-casigen Errors auf Social Media aufgeregt. Da waren sie auch relativ schnell dabei. Ey, soll ich dir mal den Weg in der Codebase zeigen, wie du das reparieren kannst?
Ja, so super. Das kann man ja sogar, das ist ja was, das, ne, wenn es so ein String austauschen ist oder so. Oder ja,
ich glaube, das ist sogar machbar. Das ist immer noch C++ und ich glaube, nur ein String und C++ geht nicht gut zusammen.
Okay.
Aber ich bin sicher, man kann das lernen. Wenn man irgendwie das ernst nehmen wollte und nicht einfach nur rumtrollen wollen würde, so wie ich, dann könnte man das bestimmt irgendwie in ordentlich hinkriegen. Das ginge. Nichtsdestotrotz, egal was man da macht, schon aufpassen, dass man sich da nicht ausbeuten lässt, denn wie ich hoffentlich herausgearbeitet habe, sind das immer noch die Dinger von dem Laden da und seht zu, dass euch irgendwer dafür entlohnt, wenn ihr das macht oder zumindest ihr da irgendwas raustragt und sei es nur, dass ihr hinterher in euren Lebenslauf schreiben könnt, ey, hier, ich bin hier, keine Ahnung, WebKit-Contributor, ist ja auch was wert.
Ja, ist so cool.
Ja, lasst euch nicht von diesen Arschkrampen ausnehmen. Die geben uns keine CSS-Features, dann solltet ihr denen auch nicht mehr geben als nötig.
Genau, und wenn ihr sonst noch Feedback zu der Folge habt, die ja sehr untechnisch war, die einfach nur so ein bisschen unsere Gedanken dargelegt hat, oder ihr auch irgendwie Argumente vermisst habt, dann lasst es uns wissen. Auf diversen Social-Media-Kanälen sind wir für euch erreichbar, wie auch in unserem Slack findet ihr alles auf unserer Webseite. Würde uns freuen. Und Haralds initiale Frage werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, sodass ihr auch mit dem Harald noch mal ein bisschen quatschen können, wenn ihr möchtet. Vielen Dank, Peter. Das war sehr, fand ich sehr gut.
Ja, es war mir ein Vergnügen. Also es hilft ja auch immer sehr, die Gedanken zu ordnen, wenn man sie einfach mal selber aussprechen muss.
Ja, ja, genau, das finde ich ja auch immer gut, wenn wir hier aufnehmen. Da kann man sich austauschen und kommt danach irgendwie, ist weiter mit seinen Gedanken oder hat viel dazu gelernt.
Tja, und ich würde sagen, das nächste Mal setzen wir uns dann zusammen, nachdem wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, irgendwie Safari ist doof und riecht nach Lulu. Und wir reden über die ganzen tollen neuen Safari-Features mal wieder. Was meinst du?
Das machen wir auf jeden Fall. Ich gucke nur mal, was nächste Woche ansteht. Da geht es erstmal um React. Genau. Arbeitstitel Heilsbringer oder Höllenmaschine.
Mal oh ja, sehen. Episch. Oh.
Episch. Ja, du und Stefan.
Das sehen natürlich die Hörerinnen und Hörer. Das sehen natürlich die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, aber tatsächlich wurde mir vom Herrn Otto ein T-Shirt bereitet. Auf Basis eines Spruchs, den ich in dieser Sendung abgelassen habe.
Ach, geil. Und das hast du gerade an.
Das wurde mir an meinem Geburtstag tatsächlich überreicht, weil wir da auf der gleichen Konferenz waren.
Geilo.
Ja, mega gut. Er wusste,
ich habe einen Screenshot gemacht von deinem Videobild.
Ah, sehr gut, dann können wir das da reinbauen. Nee, er wusste eigentlich, dass ich Geburtstag hatte, deswegen nur so, okay, jetzt muss ich das Geschenk auch noch einpacken und den nicht einfach so mit einem T-Shirt bewerfen. Also hat er sich irgendwoher einen Zahnpasta-Karton besorgt, den ganzen Tag mit sich rumgetragen. Der war dann übelst zerbeult, aber dann konnte ich zumindest etwas auspacken und da war dieses T-Shirt drin.
Oh, das wäre super lieb. Sehr cool.
Also da merkt man schon, die Folge lohnt sich, wenn da Sprüche fallen, die den Druck auf ein T-Shirt wert sind. Auf jeden Fall anhören.
Ja, super gut. Genau, und danach wollte ich mich mit dem Hans zusammensetzen. Der hat ein bisschen mit AI-gestützten Frontend-Generatoren herumexperimentiert. Genau, ich stehe dem ja so ein bisschen skeptisch gegenüber, aber genau, ich höre mir das mal an, bin sehr interessiert daran, was der Hans da so rausgefunden hat und welche Tools er ausprobiert hat und wie so sein Verdict ist und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht komme ich da auch anders raus in meine Einstellung zu diesen Tools, als ich reingehe.
Man weiß es nie vorher.
Nee. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns Sterne auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Das machen wir. Tschüssi.
Tschüss.